Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Sonne brennt auf lange Reihen graugrüner Zelte, auf mit Ziegeln ummauerte Feuerstellen, auf Fertiglatrinen aus Plane und Wellblech. 46 Grad zeigt das Thermometer an der Verwaltungsbaracke. Der Lehmboden scheint sich zu wölben, die Luft zu zittern. Es herrscht unwirkliche Stille im vertriebenen Lager Sheikh Sesat außerhalb der nordwestpakistanischen Stadt Mardan. Erst auf den zweiten Blick Menschen. Kleine Jungen werfen Erdbrocken auf Zeltleinen, dunkel verhüllte Frauen schließen hastig Zeltöffnungen, während Männer im traditionellen Baumwollanzug im Shalwar Khamis sich zögernd dem Besucher nähern. Bärtige Pashtunen mit zornigem, traurigem und bisweilen leerem Gesichtsausdruck. Männer, die sich noch vor einigen Wochen auf ihre Kartoffel-, Pfirsich- und Weizenernte freuten, im legendär fruchtbaren und schönen Swat-Tal der Schweiz Pakistans. Dann aber kamen die Bombenflugzeuge und Kampfhubschrauber.
Mitten in der Nacht schreckte uns plötzlich das Dröhnen von Hubschraubern aus dem Schlaf. Wir hörten Explosionen und sahen, wie eine Rakete in ein Nachbarhaus einschlug. Die Bewohner, eine Mutter und ihre beiden Söhne, waren sofort tot. Im Morgengrauen verkündeten dann Soldaten über Moschee-Lautsprecher eine Ausgangssperre. Für mehrere Wochen durfte niemand sein Haus verlassen. Mehrere Verletzte starben in dieser Zeit. Die Toten wurden in den Häusern begraben. Nach 35 Tagen schließlich durften wir unser völlig zerstörtes Dorf verlassen und schlugen uns nach Mardan durch. In unserem Haus saßen wir 2 Tage und 2 Nächte lang genau zwischen den Fronten. Von der einen Seite schossen Soldaten mit Kanonen, von der anderen Taliban mit Maschinengewehren. Mehrere Granaten schlugen in unser Haus ein. Meine Schwester starb. Meinem kleinen Sohn riss eine Granate den halben Arm ab. Schließlich hatten wir keine Wahl mehr, als Hals über Kopf aus dem Haus zu fliehen. Vorbei am Bazar, an zerfetzten Körpern am Straßenrand, rannten wir raus aus dem Dorf. Auf dem Weg hierher starb dann mein Sohn. Und zu 4 Verwandten, die mit uns im Haus lebten, haben wir keinen Kontakt mehr. Wir fürchten, dass sie, wie so viele, von den Hubschraubern erwischt wurden, die auf alles schossen, was sich bewegte.
Khabit Khan und Oma Wahed lebten nahe Mingora, der größten Stadt des Swat-Tals. Wie sie und ihre Familien sind in den letzten Monaten rund 3 Millionen Menschen aus diesem Tal und anderen Regionen des Nordwestens geflohen. Aus Regionen, wo in den letzten Jahren muslimische Extremisten die Macht übernommen hatten, sogenannte Taliban. Seit dem 26. April versucht Pakistans Armee, diese Taliban zu vertreiben. Im Swat-Tal hat jetzt die Rücksiedlung Vertriebener begonnen. Die von Vertriebenen überschwemmten Städte Mardan und Peshawar platzen aus allen Nähten. Durch die Tokem Road, Peshawars zentrale Verkehrsader, wälzt sich ein endloser, immer wieder stockender Strom aus bunt bemalten Lastwagen, Bussen, Motorrikschas und Eselskarren. Vorbei an grün verglasten Zweckbauten, bunt gekachelten Fassaden und ambulanten Ständen, die gleichermaßen Türen, Matratzen und Tomatenpfeil bieten. Ab und zu Sirenen. Der gepanzerte Geländewagen eines ausländischen Diplomaten rast vorbei, gefolgt von einem Pickup voll schwer bewaffneter Polizisten. Doch auch in Peshawar gibt es jene in viel grün gebetteten Viertel, wo nur Stromgeneratoren und der Muezzin zu hören sind, wo verspielte Dachkonstruktionen hinter NATO-Draht bewehrten Mauern obszönen Luxus erahnen lassen. Shami Road heißt eins dieser Viertel. Hier lebt in einem vergleichsweise bescheidenen Haus Abdullah Jehan, Bürochef des privaten Fernsehsenders GeoTV in Peshawar. Jehan kritisiert Pakistans politische Elite dafür, dass sie über Jahrzehnte den muslimischen Extremismus im Norden und Nordwesten als quasi natürlichen Verbündeten betrachtet habe, im Dauerkonflikt mit dem großen Nachbar Indien. Gemeinsam zunächst mit den USA habe man die Extremisten gepäppelt und sich schließlich konfrontiert gesehen mit einer Monsterpflanze, die fast ungestört in der Gesellschaft des Swatals Fuß fassen konnte. Mit ihrem Versprechen, einem Dschihad einen heiligen Krieg zu führen, gegen soziales Unrecht und die Unterdrückung von Muslimen durch auswärtige Mächte. Dass sich das Regime der Taliban als Terrorregime entpuppte, dass die Taliban Menschen auf offener Straße auspeitschten, dass sie hunderte Mädchenschulen niederbrannten und sich anschickten, Nachbarregionen zu erobern, all das hätten die Bewohner des Swatals und Pakistans Regierung leider zu spät gemerkt. Und die Regierung habe sich erst nach massivem Druck des US-Präsidenten Barack Obama zur Gegenwehr aufgerafft, zu, um kurzfristig Wirkung zu erzielen, militärischen Maßnahmen, Flächenbombardements. Man habe leider, meint Abdullah Jehan achselzuckend, das komplette Swatal in Schutt und Asche legen müssen, um den Extremismus dort auszurotten. Kollateralschaden. In ihren Häusern und auf der Flucht getötete Menschen. Der Journalist zuckt einmal mehr mit den Schultern.
There are stories that still many dead bodies are lying there in the streets of Mingora.
Uns liegen Berichte vor, nach denen bis vor kurzem noch viele Leichen in den Straßen von Mingora lagen, der größten Stadt des Swatals. Ähnliche Berichte gibt es aus anderen Gegenden des Tals. Aus Sicherheitsgründen allerdings und weil die Armee das Tal für Journalisten gesperrt hat, ist es für uns sehr schwer, solche Berichte vor Ort zu überprüfen. Berichte auch wie den eines Augenzeugen, der mir vor einigen Tagen sagte, er habe ganze Täler voller Leichen gesehen. 30.000 Tote, die Zahl, die Sie nennen, halte ich für zu hoch gegriffen. Mag sein 2.000, 3.000 oder 5.000. Ich weiß es nicht. Mir fehlt es an überprüfbaren Informationen.
Solche Informationen fehlen bis heute auch in- und ausländischen Hilfsorganisationen. Das Militär hat das Kampfgebiet auch für Helfer gesperrt, die gleichwohl in fast jedem Gespräch mit Vertriebenen hören, dass Angehörige oder Nachbarn umgekommen sind. Helfer wie Amjad Khan von der Deutschen Welthungerhilfe.
Nach meinem Eindruck von Gesprächen mit Vertriebenen und Helfern in Mardan sind wohl tausende Zivilisten getötet worden.
Ähnlich Graham Strong, Chef von World Vision in Pakistan. Auch Strong geht, wortkarg, von tausenden ziviler Opfer aus. Vorsichtige Frage an Abdullah Jehan, ob da nicht ethische Probleme zutage treten. Das Gesicht des an sich freundlichen Journalisten läuft rot an. Er wahrt nur mit Mühe die Kontenance.
I belong to the group of people who believe that to get the society.
Ich zähle zu denjenigen, die es für notwendig halten, so zu handeln, um unsere Gesellschaft von diesen schädlichen Elementen zu befreien. Wir haben einfach keine Wahl. Davon abgesehen weiß ich nicht, warum Sie überhaupt diese Frage stellen. Sie, der Sie aus Deutschland kommen, aus einem Land, das massiven Druck auf Pakistan ausgeübt hat, sich vom Extremismus zu befreien. Und jetzt kommen Sie uns mit Ethik. Das überrascht mich wirklich. Das ist, es tut mir leid, dies zu sagen, pure Heuchelei. Sie sind doch diejenigen, die uns gedroht haben, Pakistan würde in die Steinzeit zurückversetzt. Und jetzt sagen Sie, es sei unethisch, Menschen zu töten.
Dutzende Menschen haben auch die Extremisten getötet. Als sie zum Beispiel 2008 einen Selbstmordanschlag auf das Marriott Hotel in Islamabad verübten. Heute ist das Hotel durch eine 6 Meter hohe Mauer, Sandsäcke und Dutzende Sicherheitskräfte geschützt. Im protzigen Foyer aus Marmor und Wurzelholzintarsien verlieren sich nur wenige Gäste. Amin Sajjad, Geschichtsprofessor in Lahore, und Erhard Bauer, seit 30 Jahren Entwicklungshelfer in der Region, stehen dem Luxus im Marriott ähnlich reserviert gegenüber wie der wuchernden Kultur blinder Gewalt in Pakistan. Hinter der Militäroperation im Swatal stehen für Sajjad vor allem die reichen Eliten Pakistans.
Die liberalen Eliten in den Städten Pakistans haben diese Operation von Anfang an entschieden unterstützt. Dies vor allem, weil sie über die Medien psychologisch äußerst geschickt vorbereitet worden war. In unseren Städten hatte man im April künstlich eine diffuse Angst erzeugt. Die Taliban stünden kurz davor, in die Städte einzumarschieren. Wenn man sie nicht stoppe, würden sie unsere Städte überrennen. So entstand eine Situation, in der unsere Eliten die dann beginnende Militäroperation geradezu enthusiastisch begrüßten. Man stellte keine Fragen, wie und mit welchen Konsequenzen die Operation durchgeführt wurde. Und man fragte auch nicht nach zivilen Opfern.
Vor diesem Hintergrund konnte die Regierung bis heute verhindern, dass zivile Opfer der Militäroperation im Swat-Tal in Pakistans Medien vorkommen. Erstens hat das Militär das Kampfgebiet für Journalisten gesperrt, macht selbst keine Angaben und kann folglich Schätzungen der Medien als hochverräterische Spekulation juristisch verfolgen. Zweitens droht aufmüpfigen Zeitungen der Entzug von Anzeigen, die in Pakistan primär die Regierung und mit dem Militär verbundene Unternehmen schalten. Drittens schließlich ist der größte Teil der pakistanischen Zivilgesellschaft und damit auch der Journalisten froh, dass die Armee endlich gegen muslimischen Extremismus vorgeht. Unangenehme Aspekte blendet man da gerne aus. Genau dies, meint Erhard Bauer, versuche auch die Armeeführung gegenüber ihren Soldaten. Jahrelang habe die Führung den Soldaten eingeimpft, die Taliban seien ihre Verbündeten beim Kampf für Pakistans islamische Identität. Nun plötzlich höre die Truppe, dass die Taliban gar keine Muslime seien, sondern Agenten Indiens und Israels, die man gezielt und rücksichtslos eliminieren müsse. Tatsächlich, sagt Bauer, habe man es mit einer sogenannten Talibanisierung von Teilen der Gesellschaft zu tun, mit einer wuchernden Verbreitung radikal-religiöser Ideologie. Diese gehe von Madrasas, Koranschulen, aber auch von Universitäten aus. Und sie finde reichen Nährboden in konservativen, wenig gebildeten und armen Bevölkerungsschichten Pakistans wie Afghanistans.
Sie haben halt generell hier den Widerspruch zwischen einem sehr alten und auch sehr farbigen, nennen wir ihn mal Volksislam, der sich zieht über die gesamte Gegend von Afghanistan bis nach Indien. Ein Islam, der auf Heiligenverehrung steht, ein Islam, der durchaus nicht musikfeindlich ist, ein Islam, der Menschen also viele Möglichkeiten gibt, ihren Alltag in die Religion einzubringen, und eher asketischen Bewegungen, die es auch in der Vergangenheit immer wieder gab und zu denen sich also auch die Taliban zählen, wo es heißt, gut, unsere jetzige Situation in diesem Leben wird dadurch hervorgerufen, dass wir die Religion nicht nur nicht richtig auslegen, sondern dass wir sie auch nicht richtig verfolgen, dass wir sie inkonsequent umsetzen. Und unsere Probleme werden sich erst dann lösen lassen, wenn wir als Bewegung, als politische, als militärische Bewegung darauf dringen, dass hier der wahre Glaube durchgesetzt wird. Und in sozial sehr angespannten Situationen gibt es durchaus einen Teil der Bevölkerung, der für diese Art von ja, relativ simplen Lösungen durchaus dem auch aufgeschlossen gegenübersteht.
Ideologisch simple und deshalb attraktive Lösungen für die zahllosen religiösen, sozialen und ethnischen Konflikte in Pakistan, derer sich die rasch ins Informationszeitalter hineinwachsenden Armen mehr und mehr bewusst werden. Lösungen, die anderswo vielleicht kommunistisch angehaucht wären, im tief religiösen Pakistan jedoch die Mobilisierungskraft des Islam nutzen. Die Armen des Landes sehen, wie die Elite ihre Sprösslinge nach England schickt, während ihre Kinder oft keinen Zugang zu Schulen haben. Sie erleben, wie die Regierung zugunsten reicher Landbesitzer den Weizenpreis weit über den Weltmarktpreis anhebt, mit der Folge, dass in Schuldknechtschaft erschuftete Rupien nicht mehr fürs tägliche Brot reichen. Wen wundert's da, sagt Bauer, dass die Taliban im Swat-Tal Erfolg hatten. In diesem bis vor 40 Jahren unabhängigen Stammesgebiet der Pashtunen hätten über Jahrzehnte reiche Bauern die Bevölkerung ausgebeutet. Die Justiz sei korrupt gewesen, aus dem florierenden Tourismus hätten nur Reiche Profit gezogen. Immer mehr junge Männer seien in der Arbeitslosigkeit gelandet. Da habe sich natürlich die Bevölkerung in Scharen dem jungen Geistlichen Fazlullah angeschlossen, als der über seinen UKW-Sender einen sozial gerechten Islam predigte, reiche Ausbeuter kurzerhand hinrichten ließ und per Scharia, islamischer Rechtsprechung, für Rechtssicherheit sorgte. Erhard Bauer schüttelt den Kopf darüber, dass Pakistan und die NATO in ihrem Kampf gegen die Taliban zu wenig versuchen, sozialen Nährboden des Extremismus auszutrocknen, dass sie stattdessen fast ausschließlich auf die militärische Karte setzen, mit entsprechend magerem Ergebnis. Bei der Operation im Swartal zum Beispiel hat Pakistans Militär nach eigenen Angaben 900 bis 1500 Taliban getötet und etwa 4000 vertrieben.
Mit diesem Militäreinsatz wird es vielleicht für einige Zeit ruhig bleiben im Swartal. Es wird für einige Zeit zurückgedrängt werden. Der offensichtliche Einfluss einer solchen Bewegung wie der Taliban. Vielleicht gelingt es auch, die Taliban organisatorisch so zu schwächen, dass sie auf absehbare Zeit keine Rolle in der Öffentlichkeit werden spielen können. Das ist sicher möglich. Zur gleichen Zeit sind wir in der absurden Situation, dass in einer Talschaft gekämpft wird, dass dort bombardiert wird und dass man gegen diese Leute bewaffnet vorgeht. Wenige hundert Kilometer weiter kommen jeden Tag Dutzende und Hunderte von neu ausgebildeten jungen Männern aus den gleichen Madrasas, in denen die gleichen Leute lehren, die auch die ausgebildet haben, die heute gegen die Armee kämpfen. Also sie ändern eigentlich sehr wenig an diesen Verhältnissen.
Und das bei einem Kollateralschaden von Tausenden getöteter Zivilisten und einem Sachschaden, der den des Erdbebens von 2005 übertreffen dürfte. Auch bei der derzeit anlaufenden Operation im an Afghanistan grenzenden Stammesgebiet Waziristan will sich das Militär auf Luftangriffe und Artilleriebeschuss konzentrieren. Hohe Zahlen ziviler Opfer scheinen einmal mehr vorprogrammiert. Die Reaktion der Extremisten, glaubt Journalist Abdullah Jehan, wird sich auf die Großstädte Pakistans konzentrieren.
Unsere Streitkräfte gehen davon aus, dass wir in nächster Zukunft noch deutlich mehr Selbstmordanschläge erleben werden. In Peshawar, Islamabad, Lahore und anderen großen Städten Pakistans. Die Streitkräfte haben von der Regierung den Auftrag erhalten, ihre Operation bis zum 15. August abzuschließen. Im Juli, wenn diese Operation, vor allem in Waziristan, ihren Höhepunkt erreichen dürfte, erwarten wir besonders viele spektakuläre Anschläge, wie wir sie in den Hotels Pearl Continental in Peshawar und Marriott in Islamabad bereits erlebt haben.
Zurück im Lager Sheikh Sisat außerhalb Mardans, wo die Abenddämmerung etliche Kinder aus den Zelten hervorgelockt hat. Die beiden Töchter auch Javed Shahs, eines nachdenklichen jungen Mannes, der die Schuld an Bombardements und Vertreibungen nicht allein der Regierung zuschieben will. Leise berichtet der langbärtige junge Mann von öffentlichen Hinrichtungen durch die Taliban und wie sie sich mit Waffengewalt über Beschlüsse von Jirgas, Stammesräten, hinwegsetzten.
Das Leben unter den Taliban war schon bedrückend. Ständig kontrollierten sie einen und fragten, wohin man ging. Immer wieder habe ich gesehen, wie sie Leute schlugen. Und unseren Mädchen haben sie nicht erlaubt, zur Schule zu gehen. Menschen so zu tyrannisieren, halte ich für verwerflich. Andererseits habe ich nie gehört, dass die Taliban Unschuldige einfach umgebracht hätten, so wie es die Bombenflugzeuge der Regierung tun.
Und wieder fliegt ein Kampfhubschrauber dicht über das Lager hinweg. Die Augen mehrerer Kinder weiten sich, wie von Sinnen stürzen sie in die Zelte zu ihren Eltern. Viele Kinder sind traumatisiert, berichten Helfer. Sie kauen an ihren Sandalen und zerreißen ihre Kleider. Wie viel verzweifelte Wut sich bei den Eltern aufgestaut hat, erleben die Helfer an Kleinigkeiten.
In diesem Lager wurden vor kurzem Zwillinge geboren. Und die Eltern nannten sie Fazlullah und Sufi Muhammad, nach den höchsten Geistlichen der Taliban im Swat-Tal. Eines Tages kamen dann Soldaten und fragten, wer wohnt hier? Und sie sahen die Babys Fazlullah und Sufi Muhammad. Ein Offizier änderte daraufhin die Namen der Babys in Musa und Isa.
Als es dunkel wird, ist die Temperatur im vertriebenen Lager um einige Grad gesunken. In Burkas gehüllte Frauen huschen zur Toilette. Und Familienvater Omar Wahed kehrt zurück vom Backofen des Lagers, wo er Chapati, Fladenbrot, gebacken hat.
Schauen Sie sich diesen Fladen an. Aus dem Weizen, den wir hier bekommen, kann man einfach kein Brot backen. Warum gibt man uns kein Geld, damit wir Brot kaufen können? Ein weiteres Problem betrifft unsere Frauen. Für sie ist es hier fast unmöglich, die unseren Traditionen entsprechende Purda einzuhalten. Das heißt, sich fernzuhalten von den Blicken der Öffentlichkeit. Den ganzen Tag lang müssen die Frauen jetzt in den Ecken ihrer Zelte sitzen, wo es heiß wird wie in einem Ofen. Und die kleinen Kinder können nicht zur Toilette, wenn nicht ein Mann sie dorthin bringt. So viele Frauen hier haben Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden oder sogar einen Sonnenstich. Für all das aber bekommen wir immer nur das gleiche Standardmedikament.
Dreihunderttausend durch Militäroperationen vertriebene Pakistaner sind in Lagern wie Sheikh Sizad gestrandet. Weitere 3 Millionen in Privathaushalten, Schulen und Krankenhäusern. Dies ist die größte Vertriebenenkatastrophe in Pakistans Geschichte und die weltweit größte seit dem Völkermord in Ruanda 1994. Hilfsorganisationen wie die Deutsche Welthungerhilfe tun ihr Äußerstes, um die Vertriebenen zu versorgen. Mit Nahrungsmitteln, Wasserkanistern und Seife, mit Latrinen und Brunnen.
Wir verteilen heute mit unserem Partner der Deutschen Welthungerhilfe 40 Sets Küchenutensilien. Empfangsberechtigt sind Familien mit einer Frau als Haushaltsvorstand, Verwundete, Familien mit Kindern unter 5 Jahren sowie Witwen und Waisen. 40 nach diesen Kriterien Berechtigte haben in den vergangenen 2 Tagen Gutscheine erhalten und bekommen nun ihre Küchensets ausgehändigt.
Die Organisationen können nur begrenzt helfen, da sie kaum Spenden und staatliche Hilfe für die Vertriebenen Pakistans erhalten. Und ohne die weltweit fast beispiellose Hilfsbereitschaft der lokalen Bevölkerung wäre die Versorgung der Vertriebenen längst zusammengebrochen. Hunderttausende Pakistaner haben Schuhe, Kleidung und Nahrungsmittel gespendet. Hunderttausende sind in ihren Häusern zusammengerückt, um Vertriebenen Platz zu machen, berichtet Marco Obermüller von der Welthungerhilfe.
Man muss sich eben einfach vorstellen, ein Haushalt, der vorher 7 Leute hatte, in dem auf einmal 40, 50 Menschen leben, die kein Einkommen haben, da muss dann eben ein Familienmitglied oder 2 Familienmitglieder, die das Einkommen haben, die Versorgung all dieser Menschen stemmen. Und wenn es dort vorher ein Bad gab und eine Toilette und auf einmal so viele Menschen da sind, sind auch dort eine unglaubliche Belastung der häuslichen Infrastruktur. Wir befürchten, dass gerade jetzt, wenn der Monsun demnächst einbricht, dass die Lage sich also nochmal massiv verschlechtert und sehr viele gehen davon aus, dass es in Pakistan eine humanitäre Katastrophe geben wird.
Aus guten Gründen. Die Zelte in den Lagern sind nicht wasserdicht, die heftigen Monsunregen werden Kleider und Matratzen durchnässen, es wird Schlamm, Moskito- und Hygieneprobleme geben. Mittlerweile hat zwar das Militär mit der Rückführung von Vertriebenen begonnen, nur eine Rückführung, wohin wird das sein? Die meisten Häuser, Schulen und Krankenhäuser im Swartal sind zerbombt, berichten Vertriebene, die die Lage erkundet haben. Die Brücken sind gesprengt, Strom- und Wasserleitungen zerstört, der Wiederaufbau dürfte Milliarden Euro kosten. Außerdem liegen vielerorts Blindgänger. Und wer weiß, ob nicht aus den Bergen Heckenschützen der Taliban auf Rückkehrer schießen werden. Weil vor diesem Hintergrund viele Vertriebene zögern, mit ihrer Familie heimzukehren, übt das Militär jetzt Druck aus. Etlichen Lagern wurde das Wasser abgestellt. ‎150 Kilometer entfernt vom Lager Sheikh Sizad in der Altstadt Rawalpindis rufen Muezzine zum Gebet. Und Nusrat Asha, Inhaberin einer kleinen Pension, kämmt ihren 14-jährigen Sohn Daniel Ashad, bevor sie ihn zum Lernen in die nahe Madrasa Jamias Rajia schickt.
Daniel Ashad ist mein ältester Sohn. Ich habe ihn auf die Madrasa geschickt, weil er mehr lernen soll als nur weltliche Dinge. Er soll unsere Religion verstehen und, wenn Allah es will, irgendwann Mullana werden, ein religiöser Führer. Inzwischen hat Daniel Ashad schon große Teile des Korans auswendig gelernt. Er hat sich intensiv mit den Lehren des Propheten, Frieden sei mit ihm, beschäftigt und kann wunderschön sogenannte Wats singen, Verse, die uns mit der Botschaft des Propheten, Frieden sei mit ihm, vertraut machen.
Ein hochaufgeschossener Junge, der innige Leidenschaft in seinen Gesang legt. Und dann zwischen weiß leuchtenden Säulen hindurch die Madrasa betritt, wo 200 weitere Jungen mit dem Repetieren von Koransuren begonnen haben. Vielleicht, sagt draußen die seit kurzem verwitwete Mutter, wird die Madrasa Daniel Ashad retten, vor dem Bösen überall im Lande.
Der wahre Islam ist fast verschwunden aus Pakistan. Ein Bruder tötet den anderen, überall gibt es Unruhen. Dabei befiehlt uns doch der Koran, in Liebe und Frieden miteinander zu leben. Wenn der Nachbar hungrig zu Bett geht, sollen wir auch nicht schlafen, bis wir uns um ihn gekümmert haben. Wenn wir Allah nicht immer gehorchen, wird er uns das, glaube ich, möglicherweise vergeben. Tun wir aber unseren Mitmenschen bewusst Böses an, wird er uns das niemals vergeben.
Böses, wie es so viele Vertriebene im Lager Sheikh Sizat erlebt haben.
Um 3 Uhr früh wurde eine 13-köpfige Familie vom Knall einer Bombenexplosion aus dem Schlaf gerissen und rannte in Panik aus dem Haus. Nach einer Weile dann fingen sie an, einander zu suchen. Sie riefen nacheinander und merkten schließlich, dass mehrere Familienmitglieder verschwunden waren. Als schließlich der Morgen graute, gingen sie zurück zu ihrem Haus und fanden dort die zerfetzten Körper von 6 ihrer Angehörigen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.